Es kommt mir vor wie in einem Film. Gedanken und Dinge, die man jahrelang nicht ausgesprochen hat und die so ein ganzes Leben ja schon bewegen, dass man die endlich zur Sprache bringt. Das sagt Andrea Krug in dem Hörspiel von Karl-Heinz Koenig, lauter liebe Worte, Erinnerungen an Johann Koenig, so heißt das WDR-Hörspiel, das eine zutiefst bewegende Collage von Familieninterviews ist. Der Hintergrund: Der Vater von Andrea, Karl-Heinz und Jürgen Koenig hat sich 1969 das Leben genommen. Ein Trauma, über das danach beharrlich geschwiegen wurde. Der Autor Karl-Heinz Koenig ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Koenig.
Guten Tag, Herr Schröer.
Sie sind selbst Teil dieses Hörspiels über Ihre Familie. Das ist ja ein Wagnis, dass Sie da eingegangen sind. Denn Sie berühren unglaublich intime Geschehnisse, über die dann jahrzehntelang geschwiegen worden ist. Wie ist denn dazu gekommen, dieses Wagnis einzugehen?
Naja, also diese Geschichte, die Sie gerade kurz skizziert haben, der Selbstmord meines Vaters, der auch erst im Grunde für uns Kinder vor 10, 12 Jahren überhaupt so benannt wurde und als Tatsache überhaupt in Erscheinung getreten ist, hat meinen Bruder, meine Schwester und mich natürlich ein Leben lang beschäftigt. Aber immer wirklich so als Leerstelle, so als schwarzes Loch, über das auch bei Nachfragen nicht gesprochen wurde oder wo uns sehr unterschiedliche Versionen des Todesgrundes, der Krankheit meines Vaters berichtet wurden. Und ich habe damals in Köln noch gewohnt und wenn ich mit meinem Bruder in der Kneipe saß, so nach dem 3., 4., 5. Kölsch, kam unweigerlich die Frage bei uns beiden auf, was ist damals eigentlich passiert? Das heißt, das hat uns allen auch als erwachsene Männer in den 40ern und 50ern tatsächlich auch keine Ruhe gelassen. Und wir haben uns trotzdem nicht getraut, nachzufragen. Bis ich vor 1,5 Jahren, das war Mitte 2015, auf der Beerdigung meiner Lieblingstante am Niederrhein war und die überlebenden Tanten und Onkel, meine Mutter, da an dieser langen Tafel sitzen sah und mir der Gedanke durch den Kopf schoss, dass wir alle in unserer Gebrechlichkeit nicht ewig auf diesem Planeten sein werden. Und habe mir an dieser Begräbnistafel vorgenommen, im November werde ich an den Niederrhein fahren und alle Überlebenden befragen.
Und dann haben Sie Interviews mit den Überlebenden in der Familie gemacht. Wie war da die Reaktion, als Sie dann kamen und nachgefragt haben?
Die war nach dem ersten Zögern eigentlich erstaunlich offen. Und ich muss sagen, dass durch diese Reise und auch dadurch, dass ich ja mein Herz da auch über die Hürden geworfen habe und ja es gewagt habe, dieses Schweigen auch zu brechen, ich festgestellt habe, dass eigentlich für alle das Schweigen die anstrengendere Übung gewesen ist über die 40 Jahre und das Sprechen dann im Grunde sowas wie sowas Erlösendes hatte, also auch sowas Herzerwärmendes, in dem plötzlich auch wieder Kontakt zwischen den Tanten und Onkels und mir fließen konnte. Das war eine sehr bewegende und schöne Erfahrung.
Mit wem haben Sie dann gesprochen über den Selbstmord Ihres Vaters? Mit Ihrer Mutter, Ihrem Bruder, Ihrer Schwester und wem noch?
Ich habe angefangen mit unserem Messdienerpfarrer in Duisburg-Hamborn, der mittlerweile auch in den 70ern ist, damals ein sehr junger Mann in der Abtei St. Johann, als die Krankheit meines Vaters ausgebrochen ist. Als er sich umgebracht hat an diesem Tag, habe ich ihn auch als allerersten informiert. Er hat angefangen zu erzählen und dadurch, dass er ein bisschen abgerückt von der Familie auch war, konnte er natürlich da auch schon mal ein paar Geschichten erzählen und Räume öffnen, die mir dann geholfen haben, mit der näheren Familie zu sprechen.
Kannte der oder konnte er sich an die Details erinnern? Wusste der überhaupt, dass das ein Selbstmord war? Vieles wurde ja damals vertuscht, also es war ein Herzinfarkt oder Papa hat es mit dem Rücken gehabt. Es gab ja viele Ansätze, den Mantel des Schweigens darüber zu legen.
Ja, seine erste Reaktion war, als ich ihn danach gefragt habe, war, dass er natürlich damals als junger Pfarrer auch überhaupt nicht an Selbstmord gedacht hätte. Aber das kam dann im Verlauf der nächsten Tage einfach heraus und zur Sprache, weil die Kripo eingeschaltet wurde und ähnliche Dinge. Deswegen konnte er mir eigentlich auch sehr schön diesen Verlauf erzählen, dass so etwas Undenkbares wie ein Selbstmord in seiner Nähe passiert. Und das war für ihn auch das erste Mal, wie er erzählt. Und von daher konnte er sich erstaunlicherweise, obwohl ja sehr viele Schicksale in so einer Gemeinde geschehen, konnte er sich sehr genau daran erinnern.
Er hat auch sehr menschlich reagiert, er hat danach ganz praktisch, wie damals üblich, also was an Gesprächen nicht üblich war, hat man versucht, über das Materielle auszudrücken. Also dann bringt man als Pfarrer einfach ein paar Gläser Eingemachtes vorbei zum Beispiel, oder?
Ja, das war eigentlich heute noch zu merken, dass es ihm eigentlich sehr unangenehm war, über seine guten Taten, seine Mildtätigkeit, seine Zuwendung zu sprechen. Und ich konnte eigentlich meine Dankbarkeit bei ihm kaum loswerden. Da hat er sich irgendwie sehr gesperrt und gewehrt, was irgendwie auch sehr süß war bei seinem alten Mann, und er dann sich abringen ließ zu erzählen, dass er zu seiner Mutter ging in diesen Tagen nach dem Selbstmord meines Vaters, wo wirklich auch die materielle Not natürlich groß war. Eine Mutter mit 3 kleinen Kindern, und damals war das Sozialsystem natürlich noch nicht so ausgefeilt wie heute, und ist zu seiner Mutter gegangen, die den ganzen Keller voller Einmachgläsern hatte, und hat ihr dann ein paar Einmachgläser abgeschwatzt, um sie uns zu bringen. Und das fand ich, ja, die Liebe in Einmachgläsern ins Haus gebracht, das habe ich ebenso empfunden, ja.
Ihre Geschichte, die Geschichte Ihrer Familie, ist unglaublich komplex und vielschichtig. Also geht es zum einen natürlich um das Leben in der Nachkriegszeit im Ruhrgebiet. Es geht um einen Jungen, dessen Vater im Krieg verschollen ist. Es geht natürlich ums Schweigen. Es geht um den Umgang mit psychischen Erkrankungen. Es geht weiter um Selbstmord. Es geht um Traumata und Tabus. Es geht auch um Liebe. Versuchen wir das Ganze mal so ein bisschen chronologisch aufzudröseln. Mit der Geschichte Ihres Großvaters fängt es im Grunde an. Der Vater Ihres Vaters also, der nicht aus dem Krieg zurückkam. Das hatte für den Sohn, also Ihren Vater, dramatische Folgen.
Ja, das war auch etwas, was ich überhaupt erst erfahren habe im Laufe dieser Recherchereise, weil mein Großvater bis dahin eben auch so ein verschwiegener Mensch gewesen ist in der Familie, der im Krieg geblieben ist. Und wie uns als Kindern erzählt wurde, und für mich war mein Großvater immer ein uralter Mann gewesen. Und im Laufe dieser Interviews habe ich eben dann erfahren, dass der Großvater auch mit 36 Jahren in Russland geblieben ist und mein Vater sehr an diesem Vater natürlich gehangen hat. Da gab es dann einige schlimme Verwirrungen innerhalb der Familie, die, denke ich, sehr typisch sind für die Nachkriegszeit. Die Männer kommen nicht nach Hause. Seine Mutter, meine Großmutter, nimmt sich einen anderen Mann, ohne zu wissen, ob ihr Mann nicht vielleicht doch zurückkehren wird. Und das hat meinen Vater, der bei Kriegsende 12 Jahre alt war, zutiefst erschüttert und auch zu den ersten sehr schlimmen Schüben geführt und Fantasien, die er dann hatte, also in denen er seinen Vater sieht und mit ihm spricht, obwohl dann natürlich spätestens 1955, als die letzten Kriegsgefangenen zurückkamen, klar war, dass sein Vater leider in Russland geblieben ist.
Also wenn Sie von Schüben sprechen, kann man, wenn man das überhaupt etikettieren kann, von schizophrenen Schüben sprechen, obwohl Schizophrenie sich auch auf ganz andere und vielfältige Weise äußern kann. Ihr Vater, als er dann die Nachricht begreifen musste oder bekam, dass sein Vater tatsächlich gestorben ist, hat damals bereits einen Selbstmordversuch unternommen. Das haben Sie auch im Lauf der Recherche herausgefunden.
Ja, das wurde mir auch erzählt, dass er, als er das erfahren hat, als 17-Jähriger, 18-Jähriger vielleicht, in den Keller gegangen ist, um sich dann mit einer Axt das Leben zu nehmen. Das hat mich natürlich sehr erschüttert, weil ich diesen jungen Menschen gesehen habe, auch die Folgen, die es hatte, aber eben auch begriffen habe, dass dieses Echo des Krieges bis heute nachhallt in die nächsten Generationen, also bis in unsere Generation. Und ich musste immer an eine Geschichte von Heinrich Böll denken, die ich auch als ganz junger Mann gelesen habe und wo die endet mit dem Satz eigentlich. Und da wusste ich, dass dieser Krieg nicht vorbei sein wird, solange noch eine einzige Wunde blutet. Ich hatte das Gefühl, dass diese Wunde eben immer noch blutet und vielleicht jetzt auch ein bisschen gestillt werden kann durch dieses Sprechen und Teilen und sich gegenseitig erzählen.
Ihre Eltern lernten sich dann kennen, verliebten sich, planten ihre Hochzeit, doch die platzte wenige Tage zuvor. Warum?
Weil mein Vater da auf dem Marktplatz aufgetreten ist, wie die Onkels mir dann erzählten, und zwar auf dem Marktplatz in meinem Geburtsort Lobberich. Das war für mich auch eine sehr verstörende Geschichte, dass die Hochzeit meiner Eltern, die ich nur von den Hochzeitsfotos kannte, auf denen eigentlich alles so in Ordnung war, also diese typischen 50er-Jahre-Hochzeiten, wo man dann im Brautkleid und Anzug dann im Schrebergarten steht, dass diese Hochzeit eigentlich 3 Hochzeiten war, weil die erste abgesagt wurde, weil mein Vater wohl beim Pfarrer oder ein, zwei Tage vor der Hochzeit einen Schub bekommen hat und dann auf dem Marktplatz als Prediger auftrat und behauptete, er sei der liebe Gott.
Die Hochzeit wurde dann abgesagt Dann haben ihre Eltern aber gegen den Widerstand der Familie ihrer Mutter doch geheiratet.
Das ist eines der vielen Mysterien, der unausgesprochenen Mysterien in dieser Geschichte. Denn ich habe natürlich meine Mutter gefragt, wie kam es denn dazu, dein Mann wird verrückt, du kannst nicht heiraten, die Hochzeit wird abgesagt. Das wäre heute noch eine unglaubliche Schande und eine Riesenherausforderung für jede Partnerschaft. Aber meine Mutter hat nur sehr indirekt damit geantwortet, mit der Beharrlichkeit meines Vaters, dass er eben immer wiedergekommen wäre. Und sie lebten ja damals noch getrennt in Duisburg und Lobberich. Das heißt, sie mussten immer einen Raum überbrücken mit dem Bus, mit der Bahn. Und die Beharrlichkeit war das, was meine Mutter ins Feld führt. Aber da würde ich sagen, ist das, was Sie mit Liebe bezeichnen, natürlich auch der eigentliche Träger.
Sie haben auch ein ganz kleines, zartes Zeugnis dieser Liebe gefunden. Auf der Rückseite eines Fotos, ein kleines Gedicht Ihres Vaters.
Als ich die Familienfotos gesichtet habe, dann gab es immer so ein Foto, das bei uns jahrelang auf dem Fernseher gestanden hatte. Das war in so einem dicken Plastikrahmen gewesen. Also mein Vater ganz jung und strahlend, wie so ein Ruhrpott-James Dean, also sehr gut aussehen. Und mir hat dieser Rahmen nie gefallen und ich habe diesen Rahmen geöffnet und das Bild rausgezogen. Und auf der Rückseite fand ich dann dieses Gedicht von meinem Vater, das er in seiner ganz krakeligen Grundschülerschrift geschrieben hat. Diese Augen, diese Lippen sollen dich allein beglücken, sollen dir auf Erdentagen stets nur liebe Worte sagen. Und für mich war das eigentlich so das Versprechen, das war sowas wie so ein Eheversprechen und ein Schicksalsversprechen, was, glaube ich, beide, solange es irgendwie ging, einlösen wollten.
Und dann ging es ja auch, so scheint es, 13 Jahre lang lebten die beiden, so scheint es, glücklich zusammen, also Sie und Ihre Geschwister wurden geboren. Von außen scheint das eine rundum glückliche junge Familie dann gewesen zu sein.
Ja, zumindest von außen. Also da bin ich mir bis heute nicht sicher, ob meine Mutter da einfach bestimmte Dinge nicht sehen wollte, Warnsignale oder Geschehnisse, und die verdrängt hat, oder ob es tatsächlich so war. Für uns Kinder war es jedenfalls überhaupt nicht spürbar. Also für uns war unser Vater ein ganz normaler, junger, liebevoller Familienvater. Und dann im Dezember 1968 ist dann ganz plötzlich mein Vater mit meiner Mutter an einem Nachmittag verschwunden. Und wie sich dann herausstellte, nach einem Schub, nach einem psychotischen Schub, würde man heute sagen, ins LKH Süchteln eingeliefert worden.
LKH heißt Landeskrankenhaus.
Landeskrankenhaus, genau. Damals hieß es aber Jeckenanstalt.
Das waren ja die Ausdrücke Irrenanstalt, sagte man. So war die Sprache damals, das muss man sich vergegenwärtigen. Da kommen die Bekloppten hin, nicht die Durchgedrehten, so redete man damals.
Absolut, das war auch eigentlich im Alltagswortschatz und ich denke nicht nur bei uns. Also wenn man jemanden drohen wollte, scherzhaft oder nicht, dann sagte man, na, du kommst jetzt auch nach Süchteln, du kommst in die Jeckenanstalt.
In diesen Interviews, die Sie aufgezeichnet haben, taucht das aber auch schon auf, dass während der 13 Jahre, in denen scheinbar alles gut war, doch schon dunkle Wolken am Horizont zu sehen sind oder Sie zumindest Ihren Schatten vorauswerfen. Dass zum Beispiel, wird da geschildert in einem Interview, ein Arbeitskollege Ihres Vaters im Stahlwerk in Duisburg, der sich das Leben nimmt. Und Ihr Vater ist über alle Maßen schockiert, so wird dann erzählt.
Ja, weil mein Vater war Hochofenarbeiter und das war nicht ein normaler Selbstmord, sondern sehr dramatisch. Für mich auch noch immer in dieses Kriegsfeuerlicht getaucht eigentlich. Also das muss eben Mitte der 50er Jahre gewesen sein. Duisburg-Hamborn, Tissenhütte, Stahlgießerei. Und mein Vater hat erlebt, wie ein Kollege von ihm in den Hochofen gesprungen ist. Hat dann wohl auch erzählt, dass er dann gesehen hat, wie dieser Mann geschrumpft ist und ganz klein wurde. Also auch ein sehr starkes und entsetzliches Bild. Das ist dann so einer der Vorfälle, der sich natürlich auch in die Familiengeschichte oder in das Gedächtnis meiner Tante aus Duisburg eingebrannt hat und der dazu dient, eine Erklärung dafür zu finden, wo vielleicht der Punkt gewesen ist, an dem die Sache aus dem Ruder gerät, mein Vater verrückt wird im Wortsinne und aber es ist natürlich und bleibt eine Mutmaßung, weil letzten Endes diese Krankheit ein Mysterium ist, auch heute noch, und wie ein schwarzes Loch, um das diese ganzen Stimmen eigentlich kreisen und versuchen, irgendwie einen Sinn oder einen Anhaltspunkt zu finden.
Sie haben auch einen Krankenpfleger interviewt, der damals in Süchteln gearbeitet hat. Johannes Stüttgen heißt er, und der sagt, ich zitiere, das ist eigentlich ein Teufelskreis, der im Selbstmord landet, oder der wird dermaßen betäubt, der Patient, der psychisch Kranke, dass er überhaupt nirgendwo mehr landet. Also ab da war das Schicksal ihres Vaters vorherbestimmt. Er selbst hat ja auch gesagt, ich gehe da nie wieder hin, so wird er zitiert. Also wusste er, beim nächsten Schub nehme ich mir das Leben. Das ist dann Tragik und Ausweglosigkeit nicht zu überbieten, oder?
Ja und nein. Also natürlich war damals die Zeit so, dass es weder eine Sprache noch die Institutionen noch die Behandlungsmöglichkeiten in dem Maß gab wie heute und von daher auch die Ausweglosigkeit sehr viel schneller mit Händen zu greifen war. Also die Stigmatisierung, die mein Vater dann auch am Arbeitsplatz erfahren hat und so weiter, indem sich Kollegen über ihn lustig gemacht haben. Aber es ist ja nicht so, dass wir heute da eigentlich wirklich sehr viel weiter wären. Also wenn man an prominente Fälle wie Robert Enke zum Beispiel denkt, der Nationaltorhüter, der sich vor 4, 5 Jahren das Leben genommen hat und der nun wahrhaftig die beste denkbare Behandlung erfahren hat, weit bessere Möglichkeiten hatte als heute und trotzdem bringt er sich um. Von daher wäre ich mit diesen Zuschreibungen zu sagen, naja, das war eben die Zeit und deswegen war es ein Teufelskreis, würde ich auf der einen Seite zustimmen und auf der anderen Seite wäre ich da sehr vorsichtig.
Natürlich, es ist immer beides. Es wird ein Rätsel bleiben, nur kann man doch sagen, dass die Therapieansätze von damals, Elektroschocks oder die Patienten mit Medikamenten einfach nur ruhig zu stellen, dass die mehr als hilflos waren, dass man da vielleicht ein Stückchen weiter ist heute, ohne sagen zu können, dass das unbedingt für jemanden, der in dieser Situation ist, eine Erlösung bedeutet oder eine Rettung.
Absolut.
Das muss nicht so sein.
Ja, ich denke, dass es für die Familien, für die Verwandten und für das gesamte Umfeld heute eine große Erleichterung ist, all diese Unterstützung und Hilfe, wirklich angefangen bei der Sprache, also überhaupt so etwas wie Schizophrenie oder Psychotherapie überhaupt zu kennen. Für das System Familie und für die einzelnen Menschen, die von der Krankheit ja alle mit betroffen sind, ist es eine sehr große Erleichterung, ein sehr großer Fortschritt. Und bei den Kranken selber, je mehr ich in diese Geschichte eingetaucht bin, umso weniger bin ich mir sicher, dass wir heute dieses schwarze Loch besser ausleuchten können oder da wirklich weiter sind.
Also diese Fragen bleiben am Ende Ihres Hörspiels auch.
Es ist ja so verrückt, es klingt, es ist auch eine Art Respekt vor dieser Krankheit und vor diesem Schicksal, was sich einfach nicht auf den Punkt bringen lässt und was eine Größe hat und eine Wucht hat, die uns einfach erschaudern lässt. Und ich glaube, ein Teil unserer Bemühungen, das irgendwie fassbar und erklärbar und deutbar zu machen, ist unsere eigene Angst vor dieser ja, heiligen Krankheit eigentlich.
Aber was wir machen können, wir können darüber sprechen. Das war damals nicht möglich. Sie haben sich da Ihren Erinnerungen ganz behutsam genähert. Das merkt man diesen Interviews an. Sie haben Ihren Vater tot im Bett gefunden. Das ist sicher das Schlimmste, was einem Kind, einem 9-jährigen Kind passieren kann. Wie kann man sich überhaupt diesen Ereignissen nähern? Das liegt doch bleischwer und tief verschlossen in einem drin.
Das war nicht so schwierig. Ja, ich zögere jetzt, weil das vielleicht ein bisschen brutal klingt, aber ich glaube, als Kind nimmt man das als Tatsache des Lebens irgendwie doch relativ pragmatisch an, obwohl ich natürlich entsetzt war und obwohl ich sehr traurig war. Aber es gibt auch so eine Art Frische und Stärke, glaube ich, in einem Kind, die mit allem rechnet. Und dass das dann passiert ist, war einfach Teil meines Lebens, genauso wie wenn ich vielleicht bei einem Unfall mir das Bein gebrochen hätte und das wäre steif geblieben und dann wäre ich eben der Junge mit dem steifen Bein gewesen, was von außen vielleicht schlimmer aussieht als von innen.
Ihr Bruder sagt einmal, wir waren wie die Zinnsoldätchen.
Ja.
Wir haben funktioniert, einfach weiter funktioniert.
Das war dann sozusagen dieses Schweigegebot, was von außen kam. Und das ist natürlich eine andere Geschichte, die, glaube ich, dann je älter wir wurden, dann irgendwann auch angefangen hat, Schaden anzurichten, also indem es einfach wirklich diese Bleischwere in unser Herz gesenkt hat, sage ich jetzt mal ein bisschen poetisch irgendwie, weil es ja nie wirklich manifest sich geäußert hat, sondern eigentlich immer wie in so einer Art Hemmung und gehemmt sein, etwas ganz Vitales nicht teilen und erfahren zu dürfen. Und das war, glaube ich, die große Freude und Erlösung eigentlich aller Beteiligten, dass wir plötzlich loslassen konnten und einfach nur erzählen konnten, was geschehen ist. Also nicht die Lösung oder dass wir irgendwie ein Rätsel aufgelöst hätten wie in einem Krimi, ist, glaube ich, so die schöne Erfahrung gewesen für alle, sondern einfach das Erzählen und das Sprechen. Und für mich war weniger die Tatsache entsetzlich, dass mein Vater gestorben ist, so seltsam das klingt, sondern dass das so beharrlich beschwiegen wurde und ich in diesem Schweigen die Hilflosigkeit meiner gesamten Familie und das Entsetzen meiner gesamten Familie wie eingefroren erlebt habe. Und ich glaube, das war das Entscheidende und nicht die Tatsache an sich.
Das war typisch für die Zeit. Damit ist Ihr Hörspiel auch ein Stück über die fatalen Folgen des Schweigens. Also um Gefühle zu bewältigen, wurden sie einfach verdrängt, wurden sie einfach verschwiegen. Verdrängt und versenkt, könnte man fast sagen. Das kann alles natürlich auch noch aus den Traumata des Zweiten Weltkriegs resultieren. Trotzdem muss es ja irgendwie gelingen, dieses Schweigen aufzubrechen, denn dieses Schweigen kann Menschenleben zerstören oder zumindest stark deformieren, oder?
Na, absolut. Und ich denke, dass es auf der einen Seite tatsächlich wirklich typisch ist für eine Nachkriegsgesellschaft, also in der das Schweigen dieses Krieges, also mit einer solchen Gewalt die Tür zugeschlagen worden ist und alles in Scherben lag, dass da die Menschen einfach es schön haben wollten und auch froh waren, nicht an etwas zu rühren, was schrecklich ist. Aber letzten Endes würde ich auch da sagen, ist es bis heute, also bis in alle Beziehungen, also ich meine eine Gesellschaft wie unsere, die ja nun scheinbar so locker flockig nun auch noch das nackteste Organ in jeder Talkshow auf den Tisch legt und scheinbar über alles sprechen kann, der gelingt es ja auch nicht, über die wirklichen Dinge zu sprechen. Also für mich ist eine Scheidungsrate, die so hoch ist, ja, also wo ja nun eine Familie nach der anderen doppelt und dreifach zerbricht, ja auch eine Folge des Schweigens und des Unvermögens, ganz bestimmte Dinge nicht ausdrücken zu können oder zu wollen. Das ist ja auch ein Zerstörungspotenzial, was wir verdecken unter unserer ganzen Fröhlichkeit und Umtriebigkeit und indem wir einsame Menschen Singles nennen und das sozusagen zum Lebensprinzip erheben. Ich habe festgestellt in diesen Interviews, ich bin gar nicht so weit entfernt von meinen Eltern und von dem Schweigen dieser Generation.
Das ist was Spannendes, was Sie sagen. Es gibt ja den Ausdruck etwas tot schweigen. Vielleicht kann man auch etwas tot quatschen. Das heißt, man redet nicht drüber, man quatscht darüber.
Es ist ja eigentlich viel schlimmer, dieses tot quatschen, weil dadurch das Schweigen überhaupt nicht sichtbar wird, sondern wir ja scheinbar auch mit diesem Bonus des Hochmütigen und desjenigen, der von seiner höheren Warte aus eigentlich diese schweigende Vergangenheit aburteilt, gar nicht merken, wie sehr wir selbst in Schweigen und in Verschweigen verstrickt sind.
Am Ende Ihres Hörspiels, da steht ein Traum. Was ist das für ein Traum?
Also dieser Traum hat auch mit dem Schweigen zu tun und mit diesem Schweigegebot. Das war für mich eine sehr interessante Erfahrung, denn ich hatte Ihnen ja ganz zu Anfang unseres Interviews von meinem Vorsatz erzählt, wo ich mir wirklich einen Termin gesetzt habe. Also im November werde ich an den Niederrhein fahren und endlich meine Familie befragen. Und je näher dieser Termin kam, desto stärker wurde die Stimme in meinem Hinterkopf, die mir sagte, lass das Ganze sein, was soll das eigentlich? Und es gab 1000 rationale Gründe, die ich mir dann aufzählen konnte, den Seelenfrieden meiner Mutter oder finanzielle Belange oder Gott weiß was. Also der Gründe waren genug, das alles nicht zu tun. Und in derselben Nacht träumte ich von meinem Vater, zum ersten Mal überhaupt. Er war in meinem Schlafzimmer in Berlin und kniete vor meinem offenen Kleiderschrank mit so einer Sporttasche, war ganz jung und räumte seine Sachen in meinen Schrank und drehte sich dann zu mir um und sagte, ja, ich habe dein Buch gelesen, ja, hat mir gefallen, so in der Art. Und dann bin ich aufgewacht und war von dieser Präsenz und dieser Realität, dieser Szene unglaublich ja, erschüttert. Mir klopfte das Herz und den ganzen Tag ging mir so dieser Traum nach und ich dachte die ganze Zeit, von was für einem Buch redet er da eigentlich? Und dann kam mir dieser Satz in den Sinn, dass ich dachte, naja, er ist jetzt erschienen, weil er merkte, dass ich jetzt auch wieder kneifen will und das Schweigen eigentlich fortführen will. Und wollte mir sagen, du bist auf einem guten Weg und tu das und tu es auch für mich. Und
ein unglaublich spannender Gedanke oder auch ein Gefühl, sich vorzustellen. Und das tut man ja, wenn Sie die Interviews führen, Ihre Angehörigen interviewen, dass das auch für den Vater geschieht, der das ja dann auch mithört. Sei es als Person, die in uns drinsteckt oder als noch existierende Person. Also Ihr Vater hört das, was Sie erzählen und hört auch Ihr Hörspiel mit und zeigt damit am Ende, dass er damit einverstanden wäre.
Ich habe auch das Gefühl, es ist etwas, was ihm Ehre widerfahren lässt. Also, dass er aus diesem Schweigen, was im Grunde wie so ein zweites Begräbnis war und wie so ein zweiter Tod war, dass er aus diesem Schweigen erlöst worden ist. Und ich glaube, dass er da oben mit den anderen Toten sich sehr darüber freut.
Wenn man das jetzt weiterdenkt, ist es eine Art Wiederauferstehung, wie man vielleicht den Begriff Wiederauferstehung heute übertragen und übersetzen könnte dann.
Naja, es ist eigentlich das, was ja auch in der Kirche selbstverständlich in der ganzen Liturgie gesetzt ist und was wir oft vergessen oder was wir uns vielleicht auch nicht trauen, uns einzugestehen. Aber da ist ja der Zusammenhang zwischen den Lebenden und den Toten und auch das Füreinander beten und das Füreinander bitten, sowohl der Toten, der Heiligen für uns, wie auch wir für die Toten. Das ist ja ein unglaublich schöner Gedanke, der diese Trennung und diese Aufhebung und auch diese Tode weniger schrecklich macht und etwas sehr, sehr Tröstliches hat.
Vielen Dank, Karl-Heinz Koenig, für das offene Gespräch und vielen Dank für Ihr beeindruckendes und bewegendes Hörspiel. Lauter liebe Worte, Erinnerungen an Johann Koenig, so heißt es. Und es wird im WDR auf WDR 3 an zwei Abenden ausgestrahlt, und zwar am 12. und 13. April, 12. und 13. April diesen Jahres. Ich empfehle Ihnen unbedingt, sich diese beiden Termine vorzumerken. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.